Sie hören den zweiten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Als erstes lesen wir aus Markus Evangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 11. Markus 16, die Verse 1 bis 11. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Bis hierher.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und hat dem Tod seine Macht genommen.
Wir kommen zu unserer zweiten Textlesung. Und zwar lesen wir aus Johannesevangelium die Ereignisse am Ostermorgen nach Kapitel 20, den Versen 1 bis 17. Johannes 20, 1 bis 17. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Amen.
Auferstanden aus des Grabes Nacht, Jesus hat uns helles Licht gebracht. Freude bricht durch alle Dunkelheit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Jesus lebt, er hat am Kreuz gesiegt, jede Macht, die mal zu Füßen liegt. Singen werden wir es alle Zeit. Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Herrlich ist es ja, Jesus lebt in Ewigkeit und wir werden mit ihm leben. In der Herrlichkeit bei ihm allein. Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein? Und wir werden mit ihm leben. In der Was kann es noch Schönes geben, als Freunde des Herrn schon hier zu sein?
Meine Lieben, Jesus ruft uns. Wenn Jesus deinen Namen ruft, kannst du ihn erkennen. Er ruft uns mit Namen in seiner Liebe, in seiner Gnade, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, aber auch in seiner Heiligkeit. Jetzt sagt Jesus der Maria etwas, das eine Schwierigkeit im Verstehen sein kann. Wir werden uns mit diesem Thema noch etwas länger beschäftigen.
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Das Wort Maria, diese Liebe, diese Gnade, diese Vergebung, die darin liegt. Die Maria, mein Herr. Jesus wehrt ab. Rühre mich nicht an. Ja, war das Gewohnheit, dass die Maria den Herrn Jesus anrührte? War das eine Frage? Hätte sie das ganz spontan getan, zu seinen Füßen gefallen und ihn berührt an den Füßen und ihn angebetet als Herr? Rühre mich nicht an. Bewahr Distanz. Meine Lieben, war das nicht hart für Maria? Sicher. Aber sie hörte trotzdem, was der Herr ihr sagte. Jesus hat einen ganz klaren Grund hierfür. Da wollen wir uns damit noch ein wenig näher beschäftigen dann. Rühre mich nicht an. Wir hören den Vers nochmals.
Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Jesus sagt ihr ganz klar: Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Darum darfst du mich nicht berühren. Als er mit ihnen war, durfte man doch ihn anrühren. Was ist da los? Nicht einmal die Hand geben. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Es war doch noch nicht Auffahrt, oder? Das kam ja erst später. Jesus musste auffahren zum Vater. Warum ist er noch nicht aufgefahren? Warum ist er hier noch? Da liegt eine ganze Begründung dahinter. Er sagt ihnen: Ich sag's den Jüngern, dass ich auffahre zum Vater, zu meinem Vater, eurem Vater, zu eurem Gott, zu meinem Gott und eurem Gott. Er sagt hier etwas ganz Einleuchtendes. Er muss zum Vater zuerst auffahren, bevor er von einem Menschen sich berühren lassen darf. Aber eine Woche später, Thomas durfte ihm sogar in die Wunde greifen. Er sagt ihm: Berühre mich da, die Nägelmale, da die Wunde. Thomas, komm jetzt. War er inzwischen beim Vater gewesen? Sind hier Dinge, die wir einfach übergehen? Oder was sagt die Bibel dazu? Oder warum musste er vorher noch zum Vater gehen? Genügt es nicht, zuzuwarten bis zur Auffahrt, zur Himmelfahrt? Möchten wir was? Der Jesus ist vom Vater gekommen und er kehrt zum Vater wieder zurück.
Markus 16, 10 und 11 bestätigt die Fortsetzung wie folgt: Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht.
Also die Maria, sie berührte Jesus nicht. Sie war da gehorsam. Sie ließ sich nicht einfach in ihren Gefühlen gehen. Nein, sie war auch gewohnt, dem Herrn gehorsam zu sein. Und sie ging hin. Sie sagten es den Weinenden, den Trauernden und den verängstigten Jüngern, sagte sie: Jesus ist auferstanden, er ist mir begegnet. Und sie glaubten nicht. Ja, wenn schon, hätte man doch einem Johannes oder einem Petrus, die das gesagt hätte, besser glauben können als dieser. Ja, wir wissen, die war mal so und so. Gott sieht nicht auf die Person. Das machen wir Menschen. Das ist Sünde. Sie glaubten der Maria nicht, was sie bezeugte. Und was machte sie? Sie verteidigte sich nicht. Sie ging einfach wieder zurück, dort wo sie herkam, zum Grab. Sie ging zum Grab zurück. Sie glaubte nicht.
Mein Heiland lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt. Heiland lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Er gab aus Opfersinn, Jesus, mein Heiland, will ich sein Leben hin, das Gott Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gottes Sohn trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er, Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja. Ja, auferstanden ist Jesus, mein Heiland, trotz Satans Macht und List, das Gottes Lamm. Jesus, mein Heiland, lebt und die ganze finstere Höllenmacht erbebt. Hört's in allen Landen, Jesus Gott trug in Todesbanden selbst den Sieg davon. Auferstanden ist er.
Wir betrachten näher die bereits gelesene Aussage Jesu in Johannes 20, Vers 16, folgende. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.
Das war die Rede Jesu, wir gehen jetzt näher darauf ein. Das rühre mich nicht an. Ich gehe zum Vater. Hat für dein und mein Leben eine ganz tiefe Beziehung, einen mächtigen Einfluss. Vielleicht haben wir diesen Vers, rühre mich nicht an, weil es einfach übersehen oder eine oberflächliche Auslegung gehabt, weil wir es nicht verstanden. Aber was bedeutet das, dass Jesus sagt, in diesem Moment rühre mich nicht an, ich bin noch nicht beim Vater gewesen. Was ist vorher geschehen?
In Johannes 17, Vers 5, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Wir machen einen Abstecher ins hohe priesterliche Gebet. Nun, Vater, verherrliche du dich in mir, wie du mich verherrlicht hast, ehe die Welt war. Das zeigt, Jesus war von allem Anfang an, ehe die Welt war, war Jesus schon da. Bei ihm gibt es keinen Anfang und kein Ende. Wir sehen nirgends, dass Jesus geschaffen wurde. Er gehört zu Gott, eine Einheit, eine vollkommene Einheit und Einigkeit. So war er bei Gott. Er war teilhaftig der absoluten göttlichen Herrlichkeit und Heiligkeit. Er war in einer Hoheit mit drin, die er als Menschensohn quittiert bekam mit Verachtung.
Aus Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
Im Anfang war das Wort. Jesus ist das Wort, das Gott sprach. Jesus war in allem Anfang mit dabei. Es ist nichts geschehen ohne dieses Wort. Und im gleichen Johannes-Evangelium, Kapitel 1, steht auch geschrieben, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Herrlichkeit und Gnade und Wahrheit. Meine Lieben, Jesus war in dieser Herrlichkeit Gottes drin, bevor er auf diese Erde kam. Niemand hatte Jesus je gesehen im Alten Testament. Auch niemand hat Gott gesehen. Sie haben Engel gesehen. Aber jetzt hat sich Gott in seinem Sohn offenbart. Und bis wir als Menschen verstehen konnten, musste Jesus, wir lesen da weiter.
Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich.
Er sagt den Juden, ehe Abraham war, war er da. Meine Lieben, er ist das Lebenswasser, die lebendige Quelle, weil er von allem Anfang, seit Bestehen der Gottheit da ist. Und sonst, es gibt keinen anderen Anfang. Es gibt keinen Urknall. Das ist alles menschliche Erfindung der letzten Jahrhunderte. Verrücktheit. Nirgends Beweise. Aber Jesus, Sohn Gottes, er ist uns bewiesen. Glauben wir das, dass er von allem Anfang war? Wenn wir das nicht glauben, meine Lieben, an der Schöpfungsgeschichte schon vorbeiflitzen und die neuen Theorien doch wahrnehmen, meine Lieben, wir haben keinerlei Beweise des Urknalls, keinerlei Beweise, dass x Millionen die Welt besteht, keinerlei Beweise. Das ist wissenschaftlich nicht beweisbar. Man kann an diese Wissenschaft, diese Behauptung glauben oder nicht glauben. Man kann dem Wort Gottes glauben oder nicht glauben. Da entscheidet schon der Mensch. Das Kind wird schon in der Schule dazu erzogen, das Falsche zu glauben. Aber Jesus war von allem Anfang beim Vater und dann hat er sich selber im Auftrag des Vaters erniedrigt. Jesus war von allem Anfang beim Vater und dann hat er sich selber im Auftrag des Vaters erniedrigt.
In Römer 8, Vers 32 heißt es dazu, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Also Gott hat seinen Sohn dahin gegeben, geopfert, Mensch werden lassen, klein werden lassen. Also Jesus wurde herausgerissen aus dieser göttlichen Herrlichkeit. Der Vater wollte das. Warum? war die einzige Möglichkeit, dass Gott selber sich einsetzt, um uns von unserer Sünde, von unserer Gottlosigkeit zu befreien. Weil Gott der Allmächtige ist, gab es für ihn keine andere Möglichkeit, kein anderes Opfer als seinen eingeborenen Sohn, den er lieb hatte. Er hat das Liebste geopfert, indem er ihn in diese Welt schickte, indem er Fleisch wurde, der Sohn Gottes.
Römer 1,14: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Wir sahen im Sohn Gottes, weil er Mensch geworden ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Sohn Gottes hat in der Erniedrigung als Mensch, hat er uns den Vater, seine Weise, seine Kraft, seine Liebe offenbart. Der Mensch will immer etwas anderes sehen, an Jesus vorbeileben. Aber Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt geschickt, um ihn einfach wegzuwerfen. Nein, um uns zu erlösen. Aber hören wir weiter, was das, diese Erniedrigung bedeutet.
Dazu lesen wir Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz.
Hier sehen wir, was da passiert ist. Er nahm es nicht als Raub, Gott gleich zu sein, als er Mensch wurde. Aber merken wir mal gut, was der Herr Jesus da schon an Opfer vollbrachte. Er war Gott gleich. Und plötzlich verriert er diese Gleichheit. Er wird Menschensohn. Er kommt als kleines Kind in einem Stall, in einer Krippe auf die Welt. Von ihm heißt es, er war der Allerverachteste, er war der Unwerteste. Wenn wir uns verachtet fühlen, Jesus ist viel mehr verachtet worden als wir. Wir können nie so stark verachtet sein, wie Jesus das war. Er wurde verworfen von der ganzen religiösen Führerschaft, von allen religiösen Leuten, und das Volk schrie mit: kreuzige ihn. Jesus hat all das nicht als Raub empfunden, dass er diese Herrlichkeit Gottes verlassen musste, um Mensch zu werden, um uns zu erlösen. Aber merken wir gut, als Menschensohn, er war Mensch, hundertprozentiger Mensch, ohne Sünde, aber gleich wie wir auch, versucht. Er war ganz fest an den himmlischen Vater gebunden. Er glaubte an den, bei dem er immer war. Der war ihm gehorsam. Ja, bis zum Tode am Kreuz war er ihm gehorsam. Jesus zeichnete aus mit seinem absoluten Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater. Aber er war vom himmlischen Vater und dieser Herrlichkeit herausgerissen und ist absoluter Mensch geworden. Darum redet Jesus nicht vom Sohn Gottes, er redet immer von sich selber, vom Menschensohn. Also er war Menschensohn gleich wie du und ich. Er hatte seine Leiden, seine Schmerzen, alles hatte er. Er empfand, wenn die Jünger nicht an ihn glaubten, eigene Ideen hatten, verkehrt gingen. Das hat er alles gelitten, psychisch, wie wir das auszuleiden haben. Aber er viel, viel mehr. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Er verließ diese göttliche Sphäre.
Thank you. unser Heiland, genagelt ans Kreuze, das Haupt voller Wunde, mit Dornen gekrönt, das Blut fließt hernieder vom heiligen Haupte, doch strahlt tiefer Friede und heilige Ruhe.
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Rief laut der Sohn Gottes am Kreuze für uns. O Herr, unser Heiland, du liebtest so sehr, errettet von Sünden, wir sterben nicht mehr.
Jesus ausgerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebte die Gottverlassenheit. Meine Lieben, den Gott, der mir teil war, dessen Herrlichkeit er bis anhin war, dem er jetzt auch als Menschensohn vertraut hat, dem er gedient hat. Er hat nicht Eigenes gebracht, sondern nur, was der Vater ihm sagte, sagte er weiter. Und dieser Gott verlässt ihn. Dort am Kreuz hing er, Gott verlassen. Meine Lieben, er, der früher von allem Anfang in der Herrlichkeit war, das ist Knechtsgestalt geworden, meine Lieben. Und jetzt hat ihn Gott sogar verlassen. Warum? Um unsere Sünde zu sühnen. Wir haben die Gottverlassenheit verdient für Zeit und Ewigkeit, meine Lieben, wegen unserer Sünde. Dass keiner, der gerecht sei, nicht einer. Und darum hat Jesus diese Gottverlassenheit tragen müssen. Er nahm alle unsere Sünden auf sich. Karfreitag. Und jetzt, Gott hat ihn auferweckt. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Ist er jetzt noch Menschensohn? Ist er noch Menschensohn? Oder ist er gerade jetzt Gottes Sohn? Er ist noch Menschensohn. Aber er hatte gebetet. Johannes 17. Herr, verherrliche du mich. Denn diese Herrlichkeit, die ich von allem Anfang an hatte, aber er ist noch Menschensohn. Der Auferstandene ist Menschensohn. Er ist noch zum Vater gewesen. Und warum muss er denn zuerst zum Vater? Das gehört auch zum Sündopfer am Kreuz. Es heißt im Wort Gottes, er ist eingegangen mit seinem Blut ins Heiligste, Allerheiligste. Der Blut zu unserer Versöhnung, mit dem er uns teuer erkauft hat, zu seinem ewigen Eigentum, hat er als Menschensohn vergossen. Er war ja von Gott völlig getrennt am Kreuz. Und dieser Zustand ist in diesem Moment noch nicht da. Diese absolute Versöhnung mit Gott, der Menschheit, er muss zuerst zum Vater gehen. Darum durfte ihn Maria nicht anrühren. Auch ein anderer Mensch hätte ihn nicht anrühren dürfen. Er nimmt eine völlige Distanz ein vom Menschen, auch eben vom sündigen Menschen, der in der Gnade lebt. Man darf ihn nicht anrühren. Ich bin noch nicht beim Vater gewesen. Und warum muss er zum Vater gehen? Ja, eben. Als Menschensohn muss er zurückversetzt sein in die alte Herrlichkeit, nach seinem hohen priesterlichen Gebet, wie er das gebetet hat. Er muss vom Menschensohn befreit werden, wieder in die Einheit Gottes eingereiht werden. Dafür muss er jetzt zum Vater gehen. Darum ist er auch den Jüngern jetzt noch nicht erschienen. Ist auch nicht mitgegangen, sondern jetzt, gerade jetzt, muss er zum Vater gehen. Die Maria akzeptiert das, sie gibt es weiter, aber es glaubt ihr niemand. Aber Jesus wurde vom Vater verherrlicht. Er wurde von den Toten auferweckt. Jesus ist auferstanden mit der Kraft Gottes, die so Kraft, die von allem Anfang war.
Jesus lebt, er hat gesiegt, er kann seinen Ruhm verkünden. Deine sind im Grabe liegt, keine Schuld ist mehr zu finden. Ja, er lebt, ich sterbe nicht, denn sein Tod war mein. Jesus lebt, er lebt für mich, nie kann ich
Und jetzt geht der Schritt zum Vater. Herr, es ist vollbracht. Nimm mich wieder an als Gottes Sohn. Reihe mich wieder ein. Verherrliche du mich jetzt. Auch das konnte Jesus selber nicht verherrlichen. Wir können uns selber auch nicht verherrlichen. Wir können uns nur so anstrengen, uns herrlich leben und lebendig zu zeigen. Das geht nicht. Der Jesus hat immer wieder gesagt, in Johannes 14, 16, dass es gut ist, dass er zum Vater geht. Er sagt etwas ganz Wichtiges in Johannes 14, 12. Er sagt dort mit diesem Vers, Eingangsvers, am Schluss, denn ich gehe zum Vater. Ja, was passiert, dass er jetzt zum Vater noch geht? Was wird da uns persönlich, dir und mir, verheißen und geschenkt? Ganz einfach, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das ist eine doppelte Bestätigung, ist göttliche Wahrheit, was ich euch sage. Glaubt an mich, wer an mich glaubt, der wird auch diese Werke tun, die ich tue. Ja, noch geht er weiter. Und er wird noch größere tun als diese. Warum? Weil ich zum Vater gehe. Dieser kurze Vers dort, rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Hat eine derartige Auswirkung auf dein und mein persönliches Dienen und Leben, dass wir göttliche Vollmacht bekommen für den Dienst, weil Jesus jetzt zum Vater gegangen ist. Er hat seine ganze Erlösung ihm präsentiert, übergeben, es ist vollbracht, aber er hat ihm auch sagen dürfen, ich habe meinen Auftrag vollbracht, den du mir gegeben hast. Und Jesus sagt in Johannes 12 ebenfalls, dass der Herr ihm all diese gegeben hat, dass Gott, der Vater, ihm diese gegeben hat, die ihm sind. Und er gibt sie uns auch. Wir bekommen eine ganz neue Sicht, auch im Dienst für den Herrn. Oft meinen wir, ja, wie wir das machen, das müssen wir uns ganz gut überlegen, das noch machen, und das wäre noch zu machen, das ist noch zu machen. Meine Lieben, weil Jesus zum Vater gegangen ist, werden wir auch von solchen Gedanken befreit. Sondern der Herr Jesus sagt, von dem meinen will ich euch geben und von des Vaters gebe ich es auch, denn was vom Vater ist, das ist auch ihm und was ihm ist, das ist auch dem Vater. So eine Wechselbeziehung, Gott und Vater und Sohn, völlig Einigkeit wieder. Er nimmt es von Seinen, nimmt das vom Vater, er gibt es uns und wir können das weiter empfangen, gerade als Auftrag, gerade im Dienst. Da muss nicht der Verstand einfach mit jetzt das noch bestimmen und ausdenken, sondern der Herr will uns leiten, er will uns beschenken, er will uns im Dienen Kraft von oben geben. Er ist ja wieder vereint, absolut vereint mit dem himmlischen Vater. Eine Einheit. Kein Unterschied, was sein und des Vaters mehr ist. Als Menschensohn schon. Aber er bekam es vom Vater. Das ist auch unterschiedlich für uns. Wir müssen das vom Herrn bekommen. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit in seinem Wort, weil eben Jesus wieder beim Vater ist. Er ist aufgefahren. Er hat sein Sühnungsopfer auch mit diesem letzten Gehorsamsschritt, die er tat gegenüber der Maria Magdala, berühre mich nicht. Jetzt zuerst kommt der Vater. Die mitmenschlichen Beziehungen, meine Lieben, sollte das auch unsere Regel werden oder sein. Nicht der Mensch, sondern Gott, Jesus. Wenn wir dann noch weiterdenken, dass wir, weil Jesus zum Vater gegangen ist, der Vater hat ihn wieder verherrlicht. Und wir gehören ihm. Wir sind mit dabei. Wir dürfen für seine Herrlichkeit bekommen. Schon in dieser Welt beschenkt er uns reich. Es geht wohl durch Tiefen, durch Nöte. Die Bibel sagt, es wird auch noch durch schwere Trübsale und Verfolgung gehen. Aber Jesus ist zu Rechten Gottes. Er vertritt uns. Er ist unser Fürsprecher. Er sagt, er betet sogar für uns. Was wollen wir mehr? So gut meint er es mit uns. Und gerade auch, wenn wir ihn bezeugen, ihm dienen, das Ich muss auch da mal weg. Herr, verherrliche du deinen Namen in mir und durch mich. Nicht wie ich will, sondern deine Herrlichkeit soll gesehen werden, nicht meine Leistung. Der Mensch schaut immer auf Leistung, auch im Reich Gottes kommt immer wieder die Leistung zum Vorschein. Und damit Vergötterung von Menschen. Nein, es ist das Wirken Gottes, es ist das Wirken Jesu, zu Rechten Gottes. Mit ihm haben wir vollen Einzug in diese himmlische Herrlichkeit, in diese Einssein mit ihm. Er sagt ja, er im Vater, der Vater in ihm, er in uns und wir in ihm. Die Verbindung stimmt, meine Lieben, denn Jesus ist jetzt zum Vater gegangen. Und erst nachher den Emmaus-Jüngern erschienen. Und erst nachher. Ja, wie hat sich das abgewickelt, meine Lieben? Das sagt uns die Bibel nicht. Da brauchen wir auch keine Vorstellungen zu machen. So gut wie er ein Erdbeben den Stein wegbrachte mit einem Engel, meine Lieben, so müssen wir nicht nachforschen, sondern wer an mich glaubt, sagt Jesus. Es kommt also auf den Glauben an den Sohn Gottes, der jetzt wieder zu Rechten Gottes ist. Der ist wieder vollkommen oben eingegliedert. Er ist nicht mehr der Menschensohn, aber er ist das Lamm Gottes auch dort, das der Welt Sünde trug. Wir können das mit dem Verstand gar nicht erfassen, aber unser Herz brennt, muss brennen, wenn wir das richtig erleben. Der Herr berührt uns, er segnet uns und er gibt uns Kraft, Weisheit und göttliche Liebe, Barmherzigkeit und Güte, aber auch göttliche Heiligkeit und Strenge, weil er zur Rechten des Vaters uns vertritt. Der in uns, im Heiligen Geist, wohnt. Er macht uns Freude, weil Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist zum Vater gegangen. Und später war leiblich in den Himmel gefahren. Aber die Versöhnung mit Gott ist vollkommen da. Die Tür ist offen. Er ist die Tür, er ist unser Eingang. Der kann nicht verschlossen werden. Und in ihm haben wir die ewige Herrlichkeit, die Erlösung für Zeit und Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir und beten dich und den Vater an, denn uns ist große Gnade geschenkt durch dich, dass du Menschensohn geworden bist, dass diese Herrlichkeit Gottes freiwillig verlassen. Und Herr, hilf uns, dass wir auch bereit sind, durch Trübsale zu gehen, wenn nur dein Name verherrlicht wird. Dass wir dir nahe sind. Herr, schenke uns Gnade, auf dich zu blicken und an dich so zu glauben, wie du es heute uns gezeigt hast. Denn du hast alles vollbracht. Und wir preisen dich, Herr. Auch wenn wir vieles nicht verstehen oder gar nicht sogar richtig erklären können, aber du bist Mensch geworden. Du hast für uns das Leben am Kreuz gelassen. Du hast die Gottverlassenheit für uns erlebt, um uns zu erlösen. Ja, Gott hat dich auferweckt. Du bist auferstanden. Du lebst, das Grab war leer. Und wir danken dir, dass du auch heute die deinen führst, die deinen Segen ist und das Vorrecht uns schenkst, dass wir an dich glauben dürfen und können, das Vorrecht uns schenkst, dass wir dich erwarten dürfen, denn du kommst bald in großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, wir preisen dich, Herr Jesus Christus, du allmächtiger Herr und Gott, du bist groß. Herr, schenk uns Gnade, dass wir dir die richtige Ehre mit Ehrfurcht zu dir kommen, unser Leben dir dankbar hinlegen und sagen, hier bin ich, mache mit mir, was dir gefällt, wenn nur dein Name verherrlicht wird, auch durch mich. Herr, segne uns, berühre uns und du weißt, was wir bedürfen, jedes Einzelne. Du schenkst es uns. Wir dürfen an dich glauben. Und du bist Sieger. Ja, du bist zum Vater gegangen. Amen.
Lass uns leben, das uns formt.